Ja, vielen Dank für die Einladung. Einen schönen guten Abend, meine Dame und Herren. Oder habe ich jetzt eine nicht gesehen? Ich möchte Ihnen heute etwas über die neueste kupferbasierte Access-Technologie bei NetCologne erzählen. 2005 war es, glaube ich, als die Telekom sich dazu entschlossen hat, die Kabelverzweiger zu digitalisieren. Und da ging schon ein kleiner Ruck durch die Branche, weil jeder wusste, in dem Augenblick, wo ich näher mit der aktiven Technik zum Kunden gehe, die Teilnehmeranschlussleitung also verkürze, desto potenter werden meine Dienste, die ich darüber anbieten kann. Und wir alle anderen Carrier, lassen wir mal die Kabelnetzbetreiber außen vor, hatten unser Equipment noch an der Ortsermittlungsstelle stehen und wussten jetzt im ersten Augenblick nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Unser damaliger Geschäftsführer hat dann unsere Gesellschafter überzeugt, diesen Step, also die Digitalisierung oder das Glasfaser bis in die Kabelverzweiger zu legen, zu überspringen und hat erreicht, dass wir ab 2006 die ersten Gebäude direkt mit Glas erschlossen haben. Ja, angefangen haben wir mit kleinen D-Slams, wir haben sie Micro-D-Slams genannt, die wir in die Keller installiert haben und haben dort damals mit VDSL 2 begonnen, mit unglaublichen 100 Megabit begonnen und genau. Und aber auch dieses Netz ist mittlerweile, 2006, 2007 haben wir da angefangen, mittlerweile in die Jahre gekommen. Das heißt, wir mussten uns überlegen, welche Technologie lassen wir darauf folgen. Und darüber möchte ich Ihnen heute etwas erzählen. Das Feld ist sehr umfangreich. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgepickt. Das ist sicherlich nicht, wenn ein paar Fragen werden offen bleiben oder ein paar Themen, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man es nachher, nach dem Vortrag mal so noch diskutieren. Genau. Ein paar Worte noch zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Förster. Ich habe bei einem großen Kölner Autohersteller meine Lehre gemacht, habe danach in der FH studiert hier in Köln, Nachrichtentechnik, bin dann gewechselt zur NetCologne, erst zur GEW, dann zur NetCologne. Und undankbarerweise hat Herr Gebhardt die Betriebszugehörigkeit in der Einladung genannt, das macht mich so alt. Aber über 20 Jahre bin ich jetzt bei der NetCologne. Es war nie langweilig, weil, ich sag mal, alle 3 bis 5 Jahre gab es neue Innovationszyklen, was die Technik anbelangt. Angefangen habe ich letztendlich mit 28.8er Modem. Ich weiß gar nicht, ob ältere Semester hier sind. Das war damals so Highspeed. Bis dann irgendwann, kurz vor der Jahrtausendwende, Kanalbündelung, glaube ich, kam. Und dann kam ADSL, ADSL 2+. 2005, 2006 haben wir mit VDSL begonnen. Und dann halt, heute stehen wir kurz vor der Einführung von G-Fast. Zwischendrin kam noch Vectoring, aber das lassen wir heute erstmal. Das Thema ist G-Fast. Erstmal was Trockenes. Fast ist so ein Akronym. Letztendlich soll das, klar, soll Schnelligkeit darstellen. Abkürzung Fast Access to Subscriber Terminals. Die Internationale Fernmeldeunion, also ITU, da gibt es mehrere Sektionen. Eine davon ist die für Telekommunikation zuständig ist, deswegen ITU-T. Und dort gibt es mehrere Serien. Ich glaube, es gab noch eine I-Serie für ISDN. Die G-Serie ist für die sämtliche Access- und Übertragungstechnologien. Und unter der Nummer 9700 hat man begonnen, G-Fast zu spezifizieren. 2014 war das. Eine Stufe weiter, 9701, physikalische Layer. Und man sieht es, sukzessive wird diese Technologie erweitert. Wir kommen ja gleich dazu. Der erste Step ist, dass wirklich die Bandbreite, und jetzt muss man aufpassen, dass man so ein bisschen mit Datenrate nicht durcheinander bringt, tatsächlich die Bandbreite, mit der man gestartet hat, ist 106 MHz. Die Erweiterung ist jetzt bei 212. Es kommen weitere Ergänzungen hinzu, auf die ich zum Teil nachher nochmal separat eingehe. Ich hatte es gerade schon erwähnt, wir mussten uns überlegen, welche Technologie auf VDSL folgen wird. Für uns war der Einsatz von G-Fast quasi die Wahl, weil wir die bestehenden D-Slams, die VDSL2 D-Slams, ersetzen konnten, quasi fast 1:1 gegen G.Fast D-Slams. Jetzt könnte man sagen, warum habt ihr nicht direkt FTTH verlegt? Dazu muss man sagen, dass unsere Erfahrung ist, gerade hier in Deutschland, FTDH, das wird noch ein bisschen dauern. Also es ist jetzt nicht so, dass man in die Gebäude reinkommt und es lachen einem direkt schon die Fasern an und man kann sie quasi bewirtschaften, so wie es die Kupferdoppellader ist. Das nimmt noch ein bisschen in Anspruch. Und das ist auch nicht billig. Und deswegen war für uns jetzt der Schritt von VDSL zu GFAS quasi der wie so eine reife Frucht vom Baum. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Letztendlich kann man mit der neuen Technologie auch Datenraten realisieren, wo wir heute noch sagen, die sind so LWL-like, also Glasfaser-like. Datenraten über 1 Gigabit. Sicherlich braucht die aktuell noch keiner. Man muss halt berücksichtigen, dass die Technik, die wir heute einsetzen, die wollen wir für die nächsten 7 bis 10 Jahre bewirtschaften. Und da muss man halt heute schon zusehen, dass entsprechend halt, ich sag mal, ein genügend hohes Potenzial vorhanden ist. Fast schon die wichtigere Variante, das wichtige Kriterium war, dass wir an der existierenden Hausverkabelung nichts ändern müssen. Es reicht also, wenn wir letztendlich eine verdrillte Doppelader vorfinden, mehr muss es gar nicht sein. Vor VDSL hatten wir gestartet. Wir haben auch damals ein etwas moderneres Profil genutzt. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, 30 MHz Profil. Damit waren wir nicht nur in der Lage, 100 Megabit im Downstream anzubieten, sondern letztendlich auch eher für Geschäftskunden auch symmetrisch, 100 Megabit symmetrisch anzubieten. Bei GFAST befinden wir uns bei der Bandbreite 106 MHz in der Größenordnung von 1 Gigabit. Nehmen wir die erweiterte Bandbreite bis 212 MHz, dann liegen wir bei 1,8 Gigabit. Distanzen sicherlich nicht bei sehr großen Entfernungen. Das heißt, es ist quasi das FTDB-Umfeld ist quasi genau das Richtige für G.fast. Das passt also genau ins Beuteschema, sage ich mal. Länger dürfen die Teils auch nicht sein, die Leitungen nicht sein, weil sonst geht auch dann die Performance runter. Bei VDSL2 liegen wir da in der Größenordnung von ungefähr so 1 Kilometer. Sendeleistung, ja, 4, gibt auch eine Erweiterung, 8 dBm, komme ich gleich nochmal zu. Upstream-Downstream-Verhältnis ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Im Augenblick ist es ja so, bei VDSL muss sich der Carrier im Großen und Ganzen für ein Bandprofil entscheiden. Hinter diesem Bandprofil stecken dann halt letztendlich das Verhältnis zwischen Up- und Download. Und daran ist er mehr oder weniger starr gebunden. Bei G.fast ist man in der Lage, dieses Verhältnis halt relativ frei einzustellen. Komme ich auch noch gleich zu. Vectoring bei VDSL2 optional ist ja eingeführt worden, auch, ich weiß gar nicht wann es war, 2010 oder 2012 im Rahmen von FTTC. Bei G.fast ist es ein Muss, komme ich auch gleich noch zu. Modulation ist ähnlich, Trägerbandbreiten unterscheiden sich ein wenig. Also wenn man so will, sind das quasi auf der ganzen Bandbreite, auf der ganzen Bandbreite wie so kleine Modemträger, die man so von früher erkennt, so ungefähr. Also diskret Multiton, DMT. Das Übertragungsformat bei GFAST im Zeitschlitzverfahren, bei VDSL im Frequenzmultiplexverfahren. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die kann man schon fast sagen, da steckt auch so ein bisschen Historie drin, von links nach rechts. Ungefähr so 2002, 2003 haben wir zumindest ADSL 2 Plus ausgerollt. Dann nächster Schritt war VDSL 17 Profil, was man heute noch im Rahmen von FTTC verwendet. Wir hatten ja mit VDSL mit dem 30er Profil gestartet, dann bis 106 MHz GFAST, beziehungsweise die Erweiterung bis 212 MHz. Ich sage es mal, das klassische XDSL-Frequenzmultiplex, ich hatte es gerade erwähnt, sie haben mehr oder weniger starre Profile, für die sie sich als Netzbetreiber entscheiden müssen. Und auf der Abszisse unten auf der X-Achse hinten das F, also sie unterteilen quasi das Frequenzband in Upstream und Downstream. Und dahinter verbirgt sich letztendlich halt die Performance, die sie halt in ihre Produkte dann verarbeiten können. Bei GFAST ist man einen anderen Weg gegangen. Dort hat man auf der X-Achse unten das T und überträgt quasi in so einer Art Ping-Pong zu einem gewissen Zeitrahmen den Downstream, dann kommt wieder der Upload dran, dann wieder der Downstream dran, dann der Upload dran. Wenn man das so ein bisschen mal so ein bisschen dreidimensional darstellt, sieht das ungefähr so aus. Oben ist die zeitliche Entwicklung. Die Abstände sind jetzt nicht so groß, das soll nur so ein bisschen verdeutlichen, dass halt da eine gewisse Trennung zwischen Up- und Download ist. Und bei VDSL2 hat man halt das ganze Spektrum, was halt im Rahmen, im Laufe der Zeit dasselbe bleibt. Wenn Fragen sind, gerne.
Ist das links dynamisch, die Länge der Zeitschlitze, oder wird die fest vorher eingestellt?
Komme ich gleich noch zu.
Okay.
Ich glaube, das ist das nächste Bild. Das ist ein, ich hatte es gerade gesagt, ein Zeitschlitzverfahren mit einer gewissen Anzahl von Zeitschlitzen. Und Sie programmieren quasi im DSLAM, wie viele Zeitschlitze Sie für den Downstream haben wollen und wie viele Zeitschlitze Sie für den Upstream haben wollen. Jetzt hätte man der Vollständigkeit halber, obwohl es jetzt nicht das Thema ist, noch Code Division Multiplex dazu nehmen können, dann würde man quasi noch rot und blau übereinander machen über die Zeit. Das ist ja dann noch gut. Das ist, ich glaube, das die Frage hatten Sie. Spezifiziert ist eine, ich sag mal, eine Rahmenlänge von, ich sag jetzt mal, ja, 36 Symbolen. Eins muss man abziehen, das ist so eine Art Umschalt. Symbol, was zwischen Up- und Download vergeben wird. Spezifiziert sind auch 23 in der G9-7. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, die letztendlich 35 Symbole netto können Sie jetzt per Befehl dem Download oder eben dem Upload zuweisen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hier MDS, also dieses Verhältnis für den Downstream, 28 Zeitschlitze, zu netto 35, dann kommen Sie ziemlich genau auf 80% für den Download und 20% für den Upload. Nicht in jedem dieser Rahmen findet man das Sync-Symbol. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil das wird für Vectoring gebraucht. Letztendlich muss ja die einzelne Leitung die Störsignale der anderen erstmal erkennen. Und dann letztendlich das inverse Signal generieren und dann mit auf die Leitung schalten. Und das wird quasi anhand der Sync, unter anderem anhand der Sync-Symbole, wird das dann ausgewertet. Wie bei allen DSL-basierten Systemen haben wir auch hier mit dem Nebensprechen zu tun. Hauptsächlich betroffen ist hier bei den XDSL-Systemen, weil wir ja bei VDSL eine Harmonisierung der Profile vornehmen. Das heißt, jeder Carrier sendet mit demselben Profil, zum Beispiel draußen FTTC mit dem 17a-Profil. Oder bei GFast ist es halt so, dass das Verhältnis zwischen Down und Upload zwar variabel einstellbar ist, aber für den jeweiligen DSLAM einheitlich sein muss. Und so wird halt gewährleistet, dass es das eher gefährlichere Nahnebensprechen, dass das damit eben ausgeschlossen ist. Nämlich das Nahnebensprechen würde ja bedeuten, zum selben Zeitpunkt sendet zum Beispiel die blaue Leitung in Upload-Richtung und die grüne empfängt in Download-Richtung. Das heißt, das in Download-Richtung übertragene Signal kommt entsprechend geschwächt an und die blaue Leitung würde quasi stark ihr Signal auf die Leitung setzen, im selben Frequenzband, zum selben Zeit. Dann ist das Verhältnis zwischen das, was übergesprochen wird, zum eigentlichen Nutzsignal schon relevant und würde die Übertragung stören. Und deswegen ist das, wo man am meisten Angst hat, ist letztendlich das Nahnebensprechen und das sollte vermieden werden. Deswegen sorgt man idealerweise dafür, dass die Übertragungssysteme ihren eigenen Bereich haben. Es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht, aber im Großen und Ganzen versucht man sich dann halt so, dass die Claims abzustecken. Wenn wir das übersprechen generell bei XDSL-Systemen, ist relevant das Far-End-Crosstalk. Wenn wir uns das mal anschauen, wie sich das im Verhältnis zu größer werdenden Frequenzen verhält, dann erkennt man Folgendes, dass, es ist exemplarisches Bild, dass mit zunehmender Frequenz letztendlich das von den anderen Leitungen übergesprochene Signal mehr oder weniger dasselbe Niveau hat wie der eigentliche Kanal, auf den die Nutzsignale übertragen werden. Wir haben also das grüne Signal, das blaue Signal, A und B. Und mit zunehmender Frequenz mischt sich quasi die Störer in den eigentlichen Übertragungskanal rein. Und wenn Sie halt Bandbreiten bei GFAST von 106 oder 212 MHz verwenden, dann ist es quasi ein Muss. Dann müssen Sie versuchen, diese Störer zu eliminieren. Und das wird per Vectoring getan. Ansonsten haben Sie keinen Spaß. Bei VDSL2 befindet man sich ja noch relativ im relativ niederfrequenten Bereich, ist der Abstand zwischen Rauschen und Nutzsignal hier sehr groß dargestellt. Das ist jetzt keine große Kabellänge und soll auch nur das Prinzip verdeutlichen. Das sind jetzt zwei Signale. Bei FTDC haben wir draußen auf den Verteilerkabel oder Hauptkabeln oder Querkabeln haben wir ja zig VDSL2-Signale. Das heißt, da kumuliert sich auch das Rauschen. Deswegen setzt man ja heutzutage bei FTDC auch Vectoring ein, um eben auch draußen über die Längen bis, ich sage es mal, 5, 6, 700 Meter, 100 Megabit erreichen zu können. Bei G.fast ist es eben so, dass abhängig natürlich vom Kabel, sollte irgendwo noch papierisoliertes Kabel sein, rutscht die Frequenz, also die Störer, kommen die schon etwas hier höher rein. Bei PE-isolierten Doppeladern kommen sie etwas später rein. Aber ich sag mal ganz grob, kann man sagen, so um die 50 MHz rum darüber kriegt man quasi ein sinnvolles Nutzsignal auf seinem Kanal nur hin, wenn man Vectoring einsetzt. Die Performance, wir haben mal das auf einfachem IYY-Kabel ausgetestet mit einem Downstream-Verhältnis von 80 zu 20 und die Startfrequenz bei 17,7 MHz. Und wir erhalten damit im 106 MHz-Profil diese Datenraten. Letztendlich bei FTDB haben wir das Gros der Inhouse-Leitung bei FTDB, das liegt so um die 30 Meter rum, so plus minus. Von daher können wir auch mit dem 106 MHz-Profil zum Beispiel sehr schön ein Produkt kreieren, ich sage es mal 500 Megabit down, 50 Megabit ab oder sogar 100 Megabit ab und haben dann auch noch genügend Reserve für die ein oder andere längere Teilnehmeranschlussleitung, für die ein oder andere längere Inhouse-Verkabelung. Wechselt man auf das 212 MHz-Profil dann, und betrachtet da auch zum Beispiel jetzt diesen Bereich um die 30 Meter rum, steigt das schon sehr solide auf über 1 Gig und im Upload haben Sie so knapp über 200 Megabit. Wie gesagt, wenn Sie jetzt die Summendatenrate nehmen, zum Beispiel bei 30 Meter, legen Sie ja da irgendwas grob, so knapp über oder knapp bei 1500 oder 1,5 Gig. Das können Sie im Diesel dann, wie Sie es wollen, Down und Upload auch konfigurieren. Wenn zum Beispiel Geschäftskunden dabei sind, könnten Sie das dann auch halt so ein bisschen drehen. Wobei der Privatkunde ja eher daran interessiert ist, dass ein höherer Download da ist. Allerdings wird dieses Verhältnis Downstream zu Upstream einheitlich im DSLAM konfiguriert, eben aus Gründen des Nahnebensprechens, damit alle Leitungen eben zu jedem Zeitpunkt sich minimal gegeneinander stören. Das ist im Augenblick für den ein oder anderen Anwendungsfall ist das vielleicht ein bisschen ungeschickt, weil wenn Sie in einem Gebäude ein, zwei Geschäftskunden haben, der Rest sind Privatkunden und Sie wollen halt jedem dieser Kundenklientel das entsprechende Profil zur Verfügung stellen, dann geht es so nicht ohne weiteres. Also Stand heute rein von der Theorie her ist es ausgeschlossen, weil sie sich für ein Verhältnis zwischen Down und Upload entscheiden müssen. Ich komme nach aber zu, auch dafür gibt es eine Lösung. Ja, und wir haben es dann letztes Jahr auf der Anker, haben wir es mal auf die Spitze getrieben. Wir haben es mal ab 2,2 MHz beginnen lassen, G-Fast, und haben dann in Summe auf knapp über 1,8 Gigs sind wir gekommen mit dem 212 MHz Profil. Nicht wahr? Ich habe mal einen Screenshot mitgebracht eines Anschlusses eines Herrn, der hier im Publikum sitzt. Ich hatte ganz auf der zweiten Folie, tauchte mal die maximale Sendeleistung auf, und bei den DSL-Systemen haben so ein komisches Format, das wird also in dBm, also die Leistung in dBm pro Hertz angegeben als Quotient. Und wenn man sich jetzt das mal anschaut, hier unten auf der X-Achse sind die Träger aufgeführt. Das heißt, man muss die einzelne Zahl letztendlich mit 51,57 Kilohertz multiplizieren. Dann kommt man hier auf die 106 Megahertz. Und wenn man sich das mal anschaut, sagen wir ungefähr so hier minus die 75, 76 dBm pro Hertz. Bei der Bandbreite kommt man tatsächlich auf die maximale Leistung, die das System im Augenblick leistet. In der Spezifikation von der ICUT ist der Grenzwert, der Pegel muss also unterhalb dieser blau gestrichelten Linie sein, und dann ist alles soweit in Ordnung. Würde ich jetzt von den oberen Frequenzen etwas wegnehmen, also letztendlich damit auch Leistung, wird das System probieren, halt hier oben auch den Bereich noch irgendwo auszufüllen. Muss es jetzt in diesem Fall nicht, weil ich ihm die komplette Bandbreite gegeben habe. Bei der Bitbelegung taucht er auch in der zweiten Folie auf. Wird nicht ganz ausgeschöpft, weil das ist also ein 500-Megabit-Anschluss, wird nicht ganz ausgeschöpft, weil das System auch es nicht benötigt. Wir kommen gleich dazu, weil das Potenzial der Doppelader liegt letztendlich bei 600, grob 660, und im Down und im Upload bei 157. Eingeengt ist das oben halt durch das Profil, was wir dem Anschluss hinterlegt haben. Also 500 Megabit im Downstream, 50 Megabit im Upload. Man könnte es aber auch halt mit 100 Megabit konfigurieren oder sogar auf 600 Megabit hochgehen. Hier erkennen Sie auch, wenn man jetzt die mögliche Datenrate sieht im Download und im Upload, sieht man auch letztendlich da das Verhältnis, was wir in dem DSLAM eingestellt haben, nämlich dieses MDS, also 28 Zeitschlitze für den Downstream und 7 für den Upload. Das sind 80%, also 1:4 zwischen Up- und Download. Genau. Das wäre möglich.
106
Megahertz. Mit 106 Megahertz, ja, genau. Genau. Ja, wie sieht der DSLAM aus, den wir wie sieht der DSLAM aus, den wir im Keller jetzt im Austausch zu den älteren Modellen aufbauen? Eigentlich relativ unspektakulär. Er kriegt Strom, er kriegt den GPON-Uplink, komme ich gleich noch zu. GFAST-Verteiler, also der Kupferverteiler, der letztendlich in der Regel mit dem zentralen Kupferverteiler im Haus verbunden wird, mit dem APL. Und das war es eigentlich schon. Türkontakt, klar, wenn es zur Öffnung des Gerätes, eine kleine Servicelampe oben noch für die dunklen Keller. Und letztendlich im Keller sieht es dann so aus. Links den kleinen Verteiler, und dort wird die Glasfaser abgeschlossen. Das ist letztendlich das, was wir seit 2006 auch gebaut haben. Da verändert sich nichts dran. Direkt daneben ist so eine kleine, wir nennen die Powerbox, ist letztendlich nichts anderes als eine Sicherung drin, separat für das Gerät. Und dann halt eben der eigentliche DSLAM. Und rechts daneben der Zugriff auf die Inhouse-Verkabelung. Es gibt noch die Möglichkeit, hier unten einen kleinen Fibernode einzubauen, wenn auch der Gebäudeeigentümer von uns Kabelfernsehen bekommt. Ja, dann würden wir also im Augenblick noch über eine separate Faser den Fibernode dort installieren. Er würde dann auch über die Steckdose jetzt dann Strom bekommen, sodass also keine zusätzliche Installation erforderlich wäre im Keller. Ja, und um die ganzen Datenraten letztendlich, die wir über die Doppelader anbieten, auch abführen zu können, haben wir uns mit der Einführung von GFast auch für GPON entschieden. Es scheint sich am Markt als die bevorzugte Uplink-Technologie für GFast zu etablieren. Kann man geteilter Meinung drüber sein. Letztendlich ist es ein Medienbruch, weil zentral arbeiten wir mit nativem Ethernet, siehe beim Kunden, das Modem oder Ihr PC arbeitet auch nativ mit Ethernet. Aber wenn Sie in den Genuss kommen wollen, einer sehr effizienten, sehr günstigen und sehr potenten LWL-Verteiltechnik oder LWL-Zugangstechnik, da kommen Sie an meiner Meinung nach an GPON nicht vorbei. Und das ist auch der Grund, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben uns zwar als Nachfolgetechnologie für GFast entschlossen, eben weil unsere Wahrnehmung die ist, dass in den, ich sag mal, deutschen Gebäuden die Glasfaser nicht so vorhanden ist, wie man sich das wünscht. Aber mit GPON hat man quasi die Uplink-Technologie schon on board, wenn man zukünftig auch FTTH realisieren will. Dann würde man nämlich letztendlich in Anführungszeichen den Diesel von der Wand nehmen, würde einen passiven Splitter hinsetzen, würde dann halt die Wohnung per Glas verkabeln und damit wäre man auch durch. Das wäre also minimal invasiv, was zumindest unser Netz angeht, wäre da der Eingriff und deswegen haben wir gesagt, wir gehen in diese Technologie mit rein. Sie skaliert auch sehr schön, komme ich gleich noch zu. Wie gesagt, kann man geteilter Meinung darüber sein, aber ich bin der festen Überzeugung davon, wenn man den Schritt zur FTTA hingehen will, dann kommt man meines Erachtens nicht daran vorbei. Links vom OLT geht es zu den Service-Plattformen, zu den Soft-Switchen, zum POP. Rechts geht es dann zum Kundenequipment, der OLT, den wir in den aktiven FTDB-Standorten bei uns ausbauen. Das ist so ein 19-Zoll-Gerät, das ist so wie so ein kleiner Einbaukühlschrank, sage ich mal. Dann direkt benachbart kommt ein passiver Splitter hin und dann geht es schon raus auf die D-Slams. Anfangen werden wir auch mit der ersten Stufe von GPON. GPON gibt es ja schon relativ lang, auch seit 11, 12 Jahren. Wir nutzen die Version mit 2,5 Gigabit im Download, 1,25 im Upload auf einer Glasfaser. Getrennt wird das alles über unterschiedliche Wellenlängen. Und ich erwähnte es gerade für den Fall, dass man auch noch Kabelfernsehen bei uns bestellt, würden wir an zentraler Stelle über eine zusätzliche Wellenlänge auch noch den Broadcast einspeisen und über einen Fiber-Node am Diesel rausholen, sodass wir letzten Endes mit drei unterschiedlichen Wellenlängen in diesem Fall dann in die Gebäude reingehen. Rein vom Standard her lässt es Splitting-Faktoren von 1 zu 128 zu, GPON. Das wird man nicht ausreizen, weil dann muss man so ein bisschen den Bedarf, den Datenratenbedarf, sage ich mal, der Kunden im Blick haben. Die Reichweiten liegen praktisch gesehen so zwischen maximal so 30, 40 Kilometer, die Sie damit abdecken können. Natürlich in Abhängigkeit vom Splitting-Faktor. Wenn Sie sehr hoch splitten würden, geht relativ viel optische Leistung, ich sage jetzt mal, verloren. Und damit müssten Sie dann halt die Entfernung reduzieren. Aber wenn Sie es auf die Spitze treiben würden, 40 Kilometer würden funktionieren. Es gibt noch eine zweite kleine Einschränkung, die aber bei uns im Netz nicht relevant wäre. Zwischen den einzelnen Zweigen hier darf die Differenz zwischen einzelnen D-Slams nicht größer als 20 Kilometer sein. Und in dem Umfeld haben Sie dann die Möglichkeit, halt das System einzusetzen. Ja.
Die, können wir auch mal eine Folie zurückgehen? So, also jeder DSLAM ist nur mit zweieinhalb, also insgesamt sagen wir 3,75 Gig angebunden. Also wenn ich mehr als 7 Kunden im Haus oder 5 Kunden im Haus habe, die 500 Mbit haben wollen, muss ich dann einen zweiten DSLAM hinhängen oder gibt es eine zweite GPON-Leitung oder wie läuft das?
Wenn Sie, wenn nochmal bitte, wenn Sie?
Ich nehme mal an, ich habe ein großes Haus mit irgendwie 100 Kunden und irgendwie 50 wollen GFast haben. Wie funktioniert das?
Erstmal gar nicht, Wolf, das geht nicht. Wir sind einen Augenblick wegen der Vectoring-Geschichte momentan auf 8 oder 16 Portgeräte reduziert. Aber letztendlich würde sich dieselbe Situation einstellen, wenn Sie den Splitting-Faktor, ich sag mal, sehr hochtreiben würden. Auf 1 zu 32, 1 zu 64 und würden da letztendlich DSLAMs dranhängen mit 8 oder 16 Ports, würden Sie letztendlich ja den GPON-Zweig auch sehr stark belasten.
Ich habe nicht nur einen GPON-Pfad zum DSLAM, sondern mehrere.
Ja.
Ah, okay.
Alle Systeme der DSLAM selbst, auch die FTDC-Systeme, alle anderen Systeme, die es gibt, sind letztendlich so ausgelegt, dass sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Nutzungsprofil hat und haben und dem Uplink. Also mir ist kein Access-System bekannt, was die Summe aller Datenraten auch abführen kann. Deswegen ist es wichtig, und das ist letztendlich die Herausforderung eines jeden Netzbetreibers, dass sie eben halt die einzelnen Schnittstellen im Blick haben. Sie müssen also immer schauen, im Netz, wo gibt es Überlastsituationen, wo muss ich ausbauen? Wir haben zum Beispiel diesen Splitter physikalisch so aufgebaut, dass er nicht ein Splitter ist, sondern aus zweien besteht. Sollten wir in Zukunft an dieser GPON-Schnittstelle in Überlast geraten, können wir zum Beispiel diesen Splitting-Faktor auf zwei Splitter trennen und mit zwei separaten GPON-Schnittstellen versorgen, sodass wir immer gewährleisten können, dass die dem Kunden verkaufte Produktdatenrate verfügbar ist. Ja. Und letztendlich ist es so, und das ist ja auch kein Geheimnis, es ist immer irgendeiner krank im Urlaub oder gerade beim Chaos Computer Club zu Hause. Und da, also die Situation, dass wir einen Gleichzeitigkeitsfaktor haben von 100, ist faktisch, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ISDN, durch das Vorhandensein eines zweiten B-Kanals telefonieren Sie nicht doppelt so viel. Oder doch?
Okay. Tut. Wie viel, mit was für einer Rate wird denn da gerechnet? Also bei welcher Belastung des Backbones wird ausgebaut? 50%, 70, 80?
Eher sowas. Ja, wir beobachten jede einzelne Leitung. Sie können es nicht pauschalisieren. Es gab ganz am Anfang, ist wohl schon 10, 15 Jahre her, hat man die Idee gehabt, dass man gewisse, ich sage jetzt mal, Überbuchungsfaktoren designt, mit denen man dann die Netze ausbaut. Das funktioniert also je näher Sie zum Kunden rangehen, das funktioniert nicht sauber. Sie können auf Seite, wenn Sie jetzt hier am Netz sind, hier geht es ja Richtung die Service-Plattform, Beras zum Beispiel. Dort werden ja einige hundert, wenn nicht sogar tausend Kunden aggregiert. Dort haben Sie im Datenratenprofil, sage ich mal, eine sehr sanfte Welle, die dann abends ansteigt, morgens absinkt, so ein bisschen abends wieder hochgeht. Das könnt ihr sehr schön kalkulieren. Und da haben Sie im Mittel, der übliche Internetkunde, und das wird bei anderen auch nicht anders sein, verbraucht im Augenblick im Peak eine Datenrate am BRAS von größenordnungsmäßig 2 Megabit. Gehen Sie ab, und das ist sehr sanft, das könnt ihr sehr schön kalkulieren, da gibt es Schwellwerte, die wir beobachten, also wir haben etliche tausend Interfaces, die wir beobachten und automatisch auswerten und dann halt Schwellwerte setzen, wo wir dann sagen, früh genug ausbauen, sodass eben die Datenrate, die Sie als Kunde bei uns kaufen, dass die Sie quasi als permanent verfügbar wahrnehmen. Und dieses BRAS-Interface könnt ihr sehr schön steuern, aber je näher Sie zum Kunden gehen, desto eher spielen, ich sage das mal so, Einzelschicksale eine Rolle. Das ist mal ganz blöd, wenn Sie jetzt ein Altenwohnheim anschalten, hat das sicherlich ein anderes Verhältnis, ein anderes Datenprofil als ein Studentenwohnheim. Und deswegen lässt sich das nicht pauschalisieren. Also da stecken wir tatsächlich sehr viel Aufwand rein in das komplette Netz, weil dahinter steckt ja noch ein MPLS-Netz, um jeden relevanten Punkt im Netz so weit zu monitoren, dass wir da sofort ausbauen, wenn es da Engpässe gibt. Ja, ich sage das gerade, man kann geteilter Meinung sein über GPON. Es ist letztendlich ein Shared Medium. Im Downstream arbeitet es als im Broadcast-Verfahren. Das heißt, sie schicken alle Pakete an alle DSLAMs und nur der entsprechende DSLAM holt sich das Paket raus, was für ihn bestimmt ist. Ist doch durch Verschlüsselung jetzt so abgesichert, dass jetzt der Kunde jetzt, oder der DSLAM, der DSLAM interessiert sich eh nicht, aber auf jeden Fall FTTH, der andere Kunde jetzt mit den Paketen nichts anfangen kann. In den Daten, die dann auch Richtung DSLAMs gesendet werden, hier diesen Kontrollblock, dort steckt auch dann so eine Art Bandbreitenplan oder Zeitplan, in welchem die User hinten, also in diesem Fall nicht die User, die DSLAMs, ist es doppelt benannt, die DSLAMs im Upload senden dürfen. Weil im Upload muss man ja dafür Sorge tragen, dass zu einem Zeitpunkt T immer nur eine Optik sendet, weil sonst haben sie im schlimmsten Fall, löschen sich die optischen Signale aus oder es gibt dann das reinste Chaos. Und deswegen vergibt der OLT über dieses im Downstream gerade, über dieses Kontrolldatenblock, sage ich mal, die Senderechte für die einzelnen DSLAMs, beziehungsweise im Fall FTTH wäre das dann halt die Senderechte für die ONTs. Ist so ähnlich wie bei den Kabelnetzbetreibern, wo letztendlich das CMTS auch die Senderechte für die Kabelmodems vergibt. So ähnlich.
Die Techniken unterscheiden sich ja sowieso alle nicht so groß. Also wenn man hier Shared Medium nimmt an der Stelle.
Ja, okay. Das ist richtig. Ne? Ja, wobei, aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, weder jetzt die Netkolonne über den grünen Klee zu heben, noch die Konkurrenz schlecht zu machen. Aber bei Coax haben sie halt, schleppen sie halt im Augenblick halt immer noch halt sehr viel das Kabelfernsehen halt mit. Und sie haben im Augenblick noch UKW im Spektrum drin, was also auch den Upload begrenzt. Deswegen, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, es den Konkurrenz schlecht zu machen, aber das ist der Grund, warum jetzt zum Beispiel Kabelnetzbetreiber sich schwer tun, 100 Megabit oder größere Datenraten übers Kabelnetz anzubieten. Es passt halt im Augenblick nicht. Und dann sehr umfangreiche Strukturen sind da erforderlich. Die Hausverstärker haben im schlimmsten Fall festgesetzte Filter, die sie alle noch austauschen müssen. Und das ist halt, deswegen, das war für uns auch die Entscheidung wurde schon vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren getroffen mit VDSL. Aber das war für uns auch der Grund zu sagen, mit DSL haben sie mit dem Ganzen nichts zu tun. Die können solange die Doppelader verdrallt ist. Und mir hat damals so ein EMV-Papst mal gesagt, das Telefonkabel lebt halt von der Verdrallung, nicht von der Schirmung. Solange das ordentlich verdrallt ist und eine ausreichende Symmetrie vorhanden ist, sind sie auch im Großen und Ganzen störstrahlsicher und strahlen auch selbst nicht aus. Soll keine Werbung für AVM sein. Wenn Sie aber demnächst Netkolon-Kunde werden für GFast, erwartet Sie diese Box. Das ist noch die Variante mit 106 MHz. Aber im Ausblick haben wir halt, und das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Herrn vorhin, wir haben im Augenblick, haben wir 8-Port-DSLAMs und 16-Port-DSLAMs als Produkt, als Hardware vorhanden. Und an diese Portanzahl sind wir im Augenblick gebunden. Das heißt, das ist bedingt durch Vectoring. Ich hatte es vorhin dargestellt, GFast. Insofern ist das vielleicht ein Unterschied zu Kabelnetzbetreibern, weil die stecken halt am Anfang sehr viel Arbeit letztendlich da rein, das Kabelnetz zu zertifizieren. Da wird ja sehr akribisch geguckt im Dämpfungsplan, die Verstärker werden eingepegelt und quasi in dieses gemachte Bettchen legt sich dann das CMTS. GFast hat halt eine schmutzige Leitung im schlimmsten Fall und versucht durch schaltungstechnischen Aufwand halt da die Performance rauszubekommen. Und genau, und deswegen ist halt Vectoring halt ein Muss. Und deswegen haben wir im Augenblick die Restriktion, dass wir nur Gebäude anschalten können, wo effektiv 16 Kunden dann drin sind. Deswegen sind wir daran interessiert, und das wird nächstes Jahr der Fall sein, kommt dann ein 24-Port-Gerät. Auch wir können nicht davon ausgehen, dass alle Kunden im Gebäude NetCologne Kunden werden. Von daher, sage ich mal, würden wir mit einem 24-Port-Gerät auch jetzt einmal 30 WE-Gebäude oder 35 WE-Gebäude versorgen können. Und damit haben sie quasi, ich sage mal, 99,5% der Gebäude hier in Köln und Umgebung erschlagen. Aber Köln ist nicht Shanghai, von daher hat man eher so kleinere ne, Wohneinheiten, und das klappt ganz gut. Das ist letztendlich, es ist schaltungstechnisch wahrscheinlich ein sehr hoher Aufwand, diese Vectoring-Maschine halt so effizient in Hardware zu gießen, dass sie nachher halt in so einem kompakten Gerät funktioniert, weil, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, ein weiteres Feature von G-Fast ist auch, dass der Diesel vom Kunden, vom Endgerät aus gespeist werden kann. Weil die ersten G-Fast-Geräte, die es dann auf dem Markt gab, das waren so, dann so aus wie so kleine Atomkoffer, die waren so wasserdicht und so. Entweder wurden sie im Schacht montiert oder auf dem Mast. Und dort ist ja üblicherweise keine Stromversorgung. Und da wird halt vom Kunden, vom CPE aus, und da können sie halt nicht mit unendlich viel Energie reingehen. Und da gibt es halt auch Spezifikationen, die sagen, nicht mehr als 21 Watt oder 15 Watt darf das Endgerät liefern. Und in diesem Rahmen befinden sich dann die Entwickler und müssen gucken, wie sie halt diese performante Maschine Diesel, G-Fast Diesel mit Vectoring und allem drum und dran konzipiert kriegen. Und das wird Jahr für Jahr, wird das, wissen Sie besser als ich, wird das immer, ich glaube, irgend so ein Gesetz gibt es ja, wo die Transistorzahl alle, jedes Jahr um die, keine Ahnung, doppelte das Anzahl. Gilt nicht mehr? Okay, naja, aber also zumindest, es ist schon ein schaltungstechnischer Aufwand, und aber nächstes Jahr bekommen wir das 24-Port-Gerät, von daher schließen wir da keine große Lücke, aber dann auch eine so 5-10% der Gebäude kann man dann noch weiter anschließen hier in Köln und Umgebung. Ich hatte vorhin erwähnt, dass bei G-Fast das Verhältnis zwischen Down und Upload zwar flexibel eingestellt werden kann, aber eben fix für einen Diesel. Und dann kommen Sie in den Konflikt, wenn im Erdgeschoss ein Geschäftskunde ist, der vielleicht eher ein symmetrisches Produkt bevorzugt, und Sie haben oben Privatkunden wohnen, die halt eher eine Asymmetrie bevorzugen, kommen Sie halt in Konflikt. Im Augenblick funktioniert es nicht, da muss man irgendwie so versuchen, im Rahmen eines Verhältnisses zwischen Down und Upload diesen Spagat zu machen. Zukünftig wird es eine Funktion geben, wo der D-Slam auf die Anforderungen der jeweiligen Kunden quasi reagiert, wenn es im Profil entsprechend hinterlegt wird. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass am Zeitpunkt 0, sage ich mal, da oben, dann haben Sie drei Kunden im Gebäude, die haben 500 Megabit ab, 100 Megabit down und 100 Megabit im Upload. Und jetzt fängt an, der Geschäftskunde möchte gern auch eine höhere Datenrate im Upload haben. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine Anforderungen von den Privatkunden kommen, liefert der Diesel dem Geschäftskunden in diesem Beispiel die erhöhte Upload-Rate. Zum Beispiel wie hier in dem Beispiel eine Symmetrie von 300 Megabit im Rahmen der maximalen Datenrate, die eben auf der Teil möglich ist. Wenn er sie nicht mehr benötigt, fällt der Diesel quasi wieder in seinen Zustand hinten zurück. Und somit hat man kriegt man diesen Spagat hin zwischen den Anforderungen der, ich sag mal, der Geschäftskundenklientel und der normalen, ich sag mal, der Anforderungen, die der Privatkunde hat. Bitte? Es geht immer weiter. Der nächste Schritt wird sein, dass...
Noch eine Frage.
Ja?
Kann man das dann auch für zum Beispiel einen Kunden dynamisieren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Anforderung habe, normalerweise brauche ich mehr Downstream, aber keine Ahnung, ich möchte mein Filmarchiv backuppen ins Internet irgendwo, dass ich dann halt dann quasi dynamisch sagen kann, ich hätte jetzt mal gerne mehr Upstream.
Ja, das könnte man im Profil letztendlich hinterlegen. Das ist dann schon keine technische Sache mehr, das wäre dann tatsächlich, was jetzt das Marketing, wie sich das Marketing eine Produktgestaltung überlegt. Also man könnte zum Beispiel sagen, das Produkt, Das Produkt sieht aus 500 Megabit down, 100 Megabit up. Und wenn im Netz Platz ist, jetzt mal so platt gesprochen, gehen auch 300 Megabit im Upload. Aber die sind eben nicht gesichert. Sowas könnte man zum Beispiel machen. Sowas wie eine Art Committed Daten Rate und eine Peak Daten Rate, wie man es so damals von ATM kennt oder von diesen Cross-Mechanismen. Das könnte man da machen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann zum gleichen Zeitpunkt jetzt dieselben Anforderungen kommen, ist eher gering. Und Sie müssen auch überlegen, Sie haben ja dann, zumindest Stand heute, sehr hohe Datenraten. Auch wenn Sie dann eine etwas höhere Datei up- oder downloaden wollen, machen Sie das ja auch in einem relativ kurzen Fenster. Sodass danach auch wieder der Kanal frei ist für andere Anforderungen aus dem Gebäude.
Ja. Zeig ein kurzes Fenster von 2 Wochen.
Dann wollen wir Sie nicht als Kunden haben. Dann machen Sie unser Netz ja zu. Genau. Ja. So, und man kann geteilter Meinung sein zu GPON, aber es offeriert einem auch, und das ist halt das Wichtige, auf derselben passiven Infrastruktur, also auf derselben Glasfaser, die Sie verlegt haben, denselben Splitter, dieselbe Glasfaser, die ins Gebäude geht. Sie brauchen keine zusätzliche Glasfaser, nichts. An zentraler Stelle würden Sie einen anderen Kartentyp stecken und wären dann in der Lage, über dieselbe Infrastruktur eben nicht nur 2,5 Gigabit in Download-Richtung zur Verfügung zu stellen, sondern zum Beispiel 10G. Geht vielleicht so in die Richtung, wie Sie vorhin das gesagt haben. Also das ist dann letztendlich so ein bisschen, da muss der Carrier, wir müssen sowieso aufpassen, in jedem Link, wie sich der verhält. Aber wir haben dann mehrere Möglichkeiten, eben auf, ich sag mal, die Bedarfe der Kunden zu reagieren. Entweder, wie ich gerade gesagt habe, ich splitte den Splitter und füge statt ein GPON-Signal dann 2 zu, dann verdopple ich die Datenrate. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, dann zukünftig ein anderes GPON-Format da drauf zu setzen. Und das eben halt parallel zu dem, wie wir gestartet haben. Wir haben dann zwar 4 Wellenlängen drauf. Und wie Sie sehen, ich habe das nicht nur dazu gemacht. Ich hätte in einer der anderen Folien auch 1550 Nanometer drauf, Kabelfernsehen. Das käme dann mit drauf. Das ist halt das Schöne. Es ist halt kein WDM-Splitter oder so. Es ist ein passives Element, was letztendlich halt, man muss natürlich entsprechend die Wellenlängen durchlassen. Aber dann haben Sie eigentlich alles, was Sie benötigen. Wir haben bei GFast sehr hohe Datenraten. Wir haben die Flexibilität, mit Down- und Upstream zu hantieren, wie wir die Bedürfnisse und den Bedürfnissen eben halt der unterschiedlichsten Kundenklientels da gerecht zu werden. Wir haben GPON, was wir ausbauen können auf einen weiteren Standort. Und ich erwähnte es vorhin, mit GPON haben wir auch dann die Möglichkeit, auch den nächsten Schritt zur FTDH zu machen. Und das ist halt auch, ja, wichtig halt, wenn man sich dann halt, das kann ich jetzt nicht verkneifen, für Netcologne entscheidet, dann ist es halt gut zu wissen, dass eben der Carrier eben dann auch eben die Möglichkeiten hat, eben auch zukünftige Bedarfe dann entsprechend halt abzudecken, ohne so eine Radikalkur zu machen im Netz.
Ich hätte da noch eine Frage.
Ja.
Und zwar einmal Leitungstechnik. Das heißt, mit was für einem Kabeltyp, mit wie vielen Fasern gehen Sie normalerweise ins Gebäude rein? 12 Faser um 4 oder was ist das dann?
Also das war auch unter anderem ein Grund für GPON. Wir haben ja 2006, 2007 mit VDSL angefangen, haben letztendlich über Gigabit Ethernet-Ringe gearbeitet, dann haben wir 4 Fasern benötigt. GPON braucht nur noch eine Faser. Das heißt, von den 4, wir haben ungefähr 4 bis 5 Fasern pro Gebäude. Also wenn Sie mich jetzt morgens um 3 wecken würden, würde ich sagen, spontan 5 Fasern im Gebäude. 5. Hm. So, weil wir 4 Fasern in der Vergangenheit benötigt haben für die Zu- und Abführung des Gig-Signals und eine Faser für den Fall, wenn wir Kabelfernsehen bereitstellen wollen.
Und super, also ne, danke. Und die zweite Frage wäre dann an der Stelle mit den zeitversetzten Profilen, was die Download- und Upload-Rate angeht. Rein zufällig betreue ich auch hin und wieder mal größere Netze und kenne dieses Wellenverhalten, was Sie ganz am Anfang schon beschrieben haben. Das heißt, so ab 8 Uhr geht's los, dann haben wir eine riesen Downloadrate und die hält dann so bis circa 1 Uhr, 2 Uhr an, dann flacht das alles ab. Aus meiner Sicht raus müsste es eigentlich immer genug Upload geben. Leider habe ich eher die Konsumenten, die Download brauchen. Deswegen kann ich das für ein großes Netz, also was Sie betreiben, nicht wissen und würde das gerne wissen, ob das auch so ein großes Download-Upload-Verhältnis ist. Also das wesentlich mehr Download als Upload benötigt wird im gesamten Netz.
Das habe ich jetzt, weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe.
Also die Frage war vielleicht, um es kürzer zu fassen, ist eigentlich nach meinem Verständnis müsste den ganzen Tag über genug Upload-Datenrate vorhanden sein, um auch Upload-stärkeren Kunden den Service zu bieten, was sie wollen.
Genau, das ist genau wie Sie sagen. Das ist noch ein positiver Nebeneffekt, weil die Geschäftskunden eher tagsüber arbeiten. Und ne, wenn sie heimgehen, dann kommen die Privatkunden und die haben dann einen erhöhten Download. Das heißt, auch da, das spielt noch zusätzlich in die Karte rein, dass man mit dieser Funktionalität, die ich gerade erwähnt habe auf der vorletzten Folie, dass man da halt schön diese beiden Kundentypen bedienen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist, habe ich jetzt da Ihre Frage beantwortet? Weil wenn ich was nicht weiß, kann ich immer noch sagen, das Thema ist zu komplex und das wird den Vortrag den Rahmen sprengen.
Ich habe das Mikrofon. Nur zur Dame da vorne. Also ich habe nur die Frage, es gibt ja auch diese Netcologne-Installationen, wo diese Straßenverteiler mit Glasfaser sind und wo sie dann in die Kupferverkabelung der Endkunden gehen, also zum Beispiel in Brühl.
FTTC ist das dann.
Okay, also da geht diese Technik gar nicht.
Bitte?
Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass Sie diese Technik auch damit einsetzen? Oder?
Nein, ist nicht geplant.
Ist nicht geplant. Also weil das ist nur für einzelne Häuser, die Sie per Glasfaser verkabelt haben.
Also ich sagte das vorhin so ein bisschen lax. Das ist dieses FTTB, das passt halt sehr gut ins Beuteschema von G-Fast, weil das halt sehr kurze Kupferwege sind. Und da können Sie mit 106 und erst recht mit 212 können Sie sehr schön das Thema auskosten. Aber eben die Dämpfung steigt ja, das ist ja proportional Wurzel der Frequenz. Das heißt, irgendwo geht das dann auch sehr stark in den Keller, erst recht bei größeren Längen dann auch. Und dann haben Sie keinen Spaß mehr an das. Das ist, und selbst bei, deswegen ist auch bei FTTC auch dann größenordnungsmäßig bei 1 Kilometer Schluss. Also Vectoring funktioniert auch bei FTTC. Ich sag das mal grob bis 500 Meter, 600 Meter. Danach macht das auch nichts mehr. Aber nimmt man eben noch halt hinten, die letzten kriegt man dann noch mit 25 oder 30 Megabit. Das ist immer besser als gar nichts, was die Leute heute haben. Aber G-Fast ist dafür ungeeignet.
Danke.
Ja, eine vielleicht laienhafte Frage noch zu den Zeitschlitzen im Vergleich zu dem normalen, dass Upload und Download gleichzeitig ablaufen. Sind die Zeitschlitze so schnell, dass man das beim Ping zum Beispiel gar nicht merkt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also würde sich das auswirken auf eine Latenz?
Also das Thema ist so umfangreich, das kann ich jetzt nicht. Vielleicht beantwortet das die Frage. Ich habe jetzt, habe ich dann noch vorgestern gefunden, kann man vielleicht direkt hier auf, das ist ein ganz interessantes Diagramm. Letztendlich habe ich es abfotografiert von dem Gerät. Die Zeitachse. Oben horizontal die Bandbreite. Letztendlich bis 106 Megahertz. Und was Sie jetzt erkennen können, ich komme jetzt nicht näher ran. Was Sie erkennen können, ist jetzt hier der kleine Bereich. Das ist letztendlich der Upload. Hier zwischen ist dieses kleine Guard-Band oder wie auch immer. Und dann kommt der große Download. Und hier sehen Sie die Zeitverhältnisse. Also tatsächlich, wenn Sie jetzt zwischen zwei Uploads oder wenn ein Download dazwischen ist, so größenordnungsmäßig jetzt, haben Sie da so eine halbe Millisekunde. Und ich fand es deswegen so, es ist halt sehr mehrdimensional, weil rot bedeutet hoher Pegel. Das heißt, mit zunehmender Frequenz wird das dann immer gelber und grüner. Und die Einbuchtung, die man hat, wenn man jetzt so von unten so drauf gucken würde, würde man quasi so Wellen sehen in dem Dämpfungsprofil. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der Kunde irgendwo eine Stichleitung noch irgendwo parallel auf der Tal hat und da Reflexionen entstanden sind. Aber auch er kam eigentlich auf eine ordentliche Datenrate. Aber ich fand es halt so schön, wenn man dann halt auch mal sieht, ne, das Verhältnis zwischen Up und Down, und das ist dann auch wieder das Verhältnis, letztendlich viermal diese kleine, ne, die passt dann hier rein, das ist dann der Downstream. Also wird es um die eine Millisekunde rum, wird das sein. Es tauchte auch vorhin in dem Screenshot, glaube ich, aus, wo ich gesagt habe, wir hatten das letztes Jahr mal auf der Anger gemacht. Da, ich glaube, das taucht auch eine Millisekunde auf. Im Zeitbereich sieht es so aus, ab 17,7 MHz gehen wir dann hoch, bis 106 runter. Letztendlich sieht man hier eigentlich Up und Download. Aber da wir es im Labor gemacht haben, sind beide Pegel gleich hoch und dann kann man das eigentlich so mal durchgehen lassen. Wobei im Anfangsbereich der etwas höhere Pegel ist ja auch abgedeckt durch den durch die Spezifikation. In niedrigen Frequenzbereichen kann man da ein bisschen mehr senden. Ja, dann wäre ich soweit.
Ja. Bei den alten Versorgungen mit dem Ethernet, das war damals noch dieses VDSL, richtig? Mhm. Gibt es da jetzt irgendwie Mischbetrieb mit dem GPON und dem Ethernet irgendwie auf anderen Wellenlängen oder so? Oder muss dann zum Beispiel jetzt ein gesamter Strang, wenn man irgendwie auf GFast jetzt umstellen will, komplett umgestellt werden? Also gibt es da, also weil man hat ja dann die Splitter und so weiter, die werden dann aufgeteilt auf die einzelnen Häuser. Da muss man ja ganze Straßenzüge jetzt komplett von dem alten VDSL auf GFast umstellen, wenn nur ein Kunde GFast will, richtig?
Ja.
Okay.
Und das ist so. Deswegen hatten wir auch bei der Auswahl der Technik darauf geachtet, dass die Geräte auch abwärtskompatibel sind zu VDSL. Wenn Sie jetzt im Gebäude, ich sag mal, vier Privatkunden haben und einer möchte jetzt davon GFast haben, dann wird der Diesel unten getauscht, kommt der GFast-Diesel hin. Die drei Kunden, die VDSL haben, bleiben auch auf VDSL. Das heißt, die kommen abends von der Arbeit und für die hat sich quasi nichts geändert. Und derjenige, der eben das ich sag mal, 250 Megabit oder 500 Megabit Produkt bestellt hat, hat dann abends dann seine 500 Megabit. Das ist quasi ein komplett neues Netz.
Ich habe nochmal eine fiesere Frage.
Das ist so umfangreich für diesen.
Wann kommen denn die 216 Megahertz?
212. Die 212, da haben wir auch bei dem Ausschreiben des Gerätes darauf geachtet, das können die heute schon. Der D-Slim an sich kann es heute schon. Wir warten deswegen aufs Blick. Das sollte keine Werbung sein für AVM, aber der Ausblick ist, wir warten auf die Endgeräte.
Das heißt, sobald AVM eine Fritzbox liefern kann, die 212 MHz GFast kann, könnten Sie theoretisch ein Produkt darauf anbieten?
Genau. Was können wir?
Ein Produkt darauf anbieten.
Ja, klar. Ja.
Also zum Beispiel Gigabit down und 500 Mbit up.
Da muss man aufpassen, weil wir würden ja dann jetzt, ich sage mal, Stand heute noch ab 17,7 MHz anfangen. Und man hat es in den Diagrammen so ein bisschen gesehen, dann bleiben Sie bei einer Summendatenrate von 1,4 oder 1,5 Gig. Die müssten sie halt aufteilen. Also was zum Beispiel möglich wäre, dann zum Beispiel ein Gig down, 200 Megabit im Upload. Oder für Geschäftskunden eben 500 Megabit symmetrisch. Das kostet aber.
Naja, es ist halt ein Rechenzentrum.
Das ist unfair.
Noch eine andere Frage. Sie sagten eben, dass Sie frühestens bei 2,2 MHz anfangen. Da passt doch wunderbar Euro-ESDN drunter.
Ja. Wir fangen ab 17,7 an erstmal. Was passt da drunter? Euro-ESDN? Ja, das macht Ich notiere mir das mal.
Wie ist denn mit der Koexistenz von 106 und 212 MHz? Das ist kein Problem. Also es setzt sich dann einfach fort. Da gibt es dann.
Setzt sich fort, ja. Ja, okay. Weil das ja dann auch von demselben D-Slam generiert wird. Er setzt halt quasi Bandbreite hinten noch dran, wenn man so will. Das ist dann. Probleme würde es dann geben, wenn es tatsächlich, wenn Sie jetzt einen zweiten D-Slam gemeinerweise daneben stellen würden, GFast D-Slam, und würden ihn dann auch auf das Hausnetz zulassen und hätten gebündelte Kabel, die jetzt auf dem größeren Gebäude dann in die Etagen gehen, dann weiß der eine nichts vom anderen D-Slam. Das wird nichts. Also erfahrungsgemäß, dann würden sich die Leitungen dann doch untereinander so stören. Ich hatte es ja dargestellt, exemplarisch bei dem Diagramm, ab 50, 60 Megahertz ist dann letztendlich ist das übergesprochene Signal schon fast zu hoch für das Nutzsignal. Und da sie dann den Alien quasi nicht kennen, also der eine D-Slam kann die Signale des anderen nicht eliminieren, weil er ihn nicht kennt. Deswegen warten wir auch auf das 24-Port-Gerät, um dann eben halt größere Gebäude bedienen zu können. Aber ansonsten untereinander, sage ich mal, bis 212 MHz oder 106 MHz, das stört sich nicht.
Eine Frage zu den Kosten von so einem D-Slam. Wie fallen da die Kosten für ein so ein Haus dann aus?
Bitte nochmal?
Die Kosten. Wie viel kostet so ein D-Slam für ein Haus?
Oh. Kamera aus. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Nee. Wie viele Kunden würde sich das überhaupt lohnen, sowas einzusetzen?
Für wie viele Kunden? Das ist letztendlich, eine strategische Entscheidung. Also ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich bin jetzt kein Betriebswirt. Die Entscheidung damals, unsere Geschäftsführung war ja sehr mutig, den Gesellschaftern quasi das Zugeständnis aus den Rippen zu leiern, die Glasfaser in die Gebäude reinzulegen. Damit waren wir meines Wissens einer der ersten Carrier in Deutschland, erst recht mit dem Volumen, mit dem wir das angegangen sind. Das Ziel war ja letztendlich, nachhaltig eine Infrastruktur zu schaffen, sodass man nicht nur über, ich sage es mal so ein bisschen abwertend, über die 50 Megabit der Politik redet, sondern auch nachhaltig einen potenten Access schafft. Und unter anderem rechnet sich das ja auch dadurch, dass wir halt dann keine Teilnehmeranschlussleitung bezahlen. Also das ist nicht so pauschal zu sagen. Also das ist letztendlich eine Investition in die Zukunft, die wir auch weiter ausbauen werden. Wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt G-Fast. Der übernächste Schritt wird FTDH sein. Alles, wie gesagt, durch die Entscheidung für GPON haben wir es quasi schon on board. Ist eigentlich für uns, was ist eigentlich? Streichen Sie es eigentlich? Ein rundes Paket, wo sich der Kunde bei Netcologne eigentlich wohlfühlen sollte. Das soll ich überhaupt mit der Werbung.
Eine Frage noch. Über welche Uplink- oder Peering-Bandbreiten verfügt Netcologne? Also für die Infrastruktur an sich?
Ich habe das Ganze am Anfang bei der Vorstellung meiner Person unterschlagen. Ich bin für die Access- und Übertragungstechnik zuständig. Mein Kollege ist genau dafür zuständig. Da wird die Frage genau reinpassen. Tendenziell sind das mehrere hundert Gig. Meinen Sie Peering jetzt? Peering. Zu D6, AM6, keine Ahnung.
Was steht in der Peering-DB, wenn man nachguckt?
Ich würde vorschlagen, das machen wir einfach nächsten.
Das steht aber auch in der Peering-DB. Ich habe da nicht gelebt. Ich hatte einen Teller hier, einen Publikumsdrucker.
Ja, mit einem großen Sixen.
Ja, ich hatte die offensichtliche Frage, die irgendwie keiner gestellt hat, aber wann kann ich das kaufen denn jetzt?
Start ist jetzt demnächst. Nee, also das. Ja, demnächst.
Nächste offensichtliche Frage: Was muss ich tun, um Testhaushalt zu werden?
Das ist so demnächst, dass Sie das gar nicht mehr brauchen. Also es wird, ich sag mal, Oktober, November wird das quasi Thema durch.
Wenn mein Haus fähig ist dazu, kann ich es online klicken und das passiert einfach? Oder? Genau. Hoffe ich dann darauf, dass ich irgendwann ausgebaut werde?
Es sei denn, wenn Sie jetzt in Ihrem Keller ein VDSL-D-Slam haben?
Habe ich zwei Stück, glaube ich.
Wenn es nicht 16-Port-Geräte sind, dann geht
ich
das.
Ich würde jetzt aufschließen, aber ich glaube, das darf ich nicht.
Dann, ja. Klar, wir sind ja ein Full-Service-Provider. Wir haben nicht nur DSL, wir haben auch Kabelfernsehen, auch HFC-Netze. Und wir gucken natürlich auch, dass wir jetzt nicht ein Gebäude mit unterschiedlichen Technologien versorgen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Kabelnetzkunde von uns wären, wäre das jetzt kein Fall für Sie. Na, dann wäre das dann halt, wer würden wir dann die Datenraten dann halt über DOCSIS dann realisieren. Ja. Nee, also Testkunde, das lohnt sich nicht mehr. Also es steht schon so nah bevor.
Ja,
wie sieht das gerade mit der Endgerätefreiheit aus? Also vermutlich gerade gibt es Fritzboxen, die das können. Gibt es irgendwie noch andere Modemhersteller, die schon GFast Modems auch noch anbieten? Also reine Modems?
Es ist sicher, also aktuell glaube ich, eher weniger, weil das muss man, die Carrier, die GFast einsetzen demnächst, die kann man ja schon fast an einer Hand abzählen. Von daher ist der Markt auch nicht so groß. Das wird sich jetzt auch entwickeln müssen. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, ob es dieses AVM-Gerät bei den großen Märkten hier, ob es die da schon gibt. Wahrscheinlich noch nicht.
Ja. Also hat man dann vermutlich auch das ähnliche Problem wie bei DOCSIS 3.1 Modems, die es...
Eher nicht, weil das ist ja letztendlich nichts anderes als ein ganz normales VDSL-Modem. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwann im Markt ein Gerät finden sollte, was eben GFast unterstützt und genau, sind noch andere Faktoren, muss man noch berücksichtigen, muss man dann mal auf der... aber im Großen und Ganzen, wenn Sie eins erwischen, dann sollte das kein Thema sein, weil es gibt erstmal so keinen Unterschied zu dem VDSL, wie es jetzt im Augenblick ist. Das ist also nicht, also so erstmal nicht vergleichbar mit DOCSIS. Also Sie werden eher das Problem haben, eins auf dem Markt zu finden. Aber das liegt daran, dass der Markt noch nicht so reif dafür ist.
Eingefallen beim Thema Endgeräte. Es gibt ja von der AVM zwei Fritzboxen auf der Webseite öffentlich, die GFast können. Die erste habe ich zu Hause und die andere kann GFast über 4 Drähte. Ist das was die Netcologne auch plant? Also quasi zwei GFast-Sessions parallel laufen zu lassen? Über 2x2 Drähte?
Ist im Auge, warum nicht?
Nee, ich habe keine Ahnung, möglicherweise braucht es ja irgendeine Art von spezieller Terminierung oder so, ich weiß es ja nicht.
Das ist letztendlich auch, man muss gucken, für welche Klientel wäre das dann. Na, wir haben ja nicht nur das XDSL-Netz, das HFC-Netz, wir haben ja auch für Geschäftskunden ein sehr potenzielles, potentes MPLS-Netz. Also wenn Sie wirklich dann jetzt 1, 2, 3 Gigabit haben möchten, dann müsste man eher vielleicht sogar überlegen, ob nicht dann halt ein Glasfaser-Direktanschluss jetzt die richtige Wahl wäre. Aber dann liegen natürlich die Kosten woanders.
Ja, das Aber, Problem ist, glaube ich, dass Ihr Privatkundensegment die Power-User noch nicht als Zielgruppe erkannt hat.
Eigentlich habe ich gedacht... mit dem 1 Gig oder 1,8, das aber ich sehe schon, da. Also.
Ja, gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, ich sehe keine mehr, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Ja.